Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
Mit dem Amerika-Fernsehkorrespondenten Jan-Philipp Burgard. Das ist der große Dunkelhaarige. Seit Tagen sieht man ihn in der ARD immer auf diesem Parkplatz stehen und berichten. In Wilmington, dem Hauptquartier der Demokraten und der Heimatstadt von Joe Biden, dem gewählten Präsidenten. Hallo, Herr Burgard.
Hallo, liebe Frau Steinbusch.
Es ist jetzt kurz nach Mitternacht bei Ihnen, kurz nach 6 Uhr Sonntagmorgen bei uns. Wir zeichnen auf, damit Sie dann auch anschließend mal schlafen können, ja? Hatten Sie überhaupt mal ruhige Minuten die letzten Tage?
Auch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also in der Wahl habe ich keine einzige Minute geschlafen. Und dann ist man natürlich auch die ganze Zeit immer relativ nervös, weil man immer denkt, es könnte was passieren. Es könnten Ergebnisse aus einzelnen Bundesstaaten reinkommen, die dann die Wahl entscheiden. Und also so richtig ruhige Minuten gab es eigentlich nicht. Aber andererseits ist das ja auch toll. Das ist ja eine Sternstunde im Leben eines jeden Journalisten, sowas miterleben zu dürfen. Und insofern will ich mich überhaupt nicht beschweren.
Jetzt sehen wir Sie seit Tagen da auf diesem Parkplatz. Ja, also in der Tagesschau. Brennpunkt, Tagesthemen, Nachtmagazin. Stehen Sie da mit Ihrem Wohnmobil irgendwie?
Ja, wir haben tatsächlich ein Wohnmobil dabei gehabt. Das durften wir zwar nicht in die Hochsicherheitszone reinfahren. Also das war alles nochmal umzäunt, dieser Parkplatz, auf dem Joe Biden dann auch heute Nacht gesprochen hat. Aber es stand da am Rande, so dass man sich zwischendurch mal aufwärmen konnte. Wir haben da auch einen Schnittplatz eingerichtet sogar, dass wir die Beiträge für die Tagesschau tatsächlich vom Wohnmobil aus geschnitten haben. Und ansonsten war das natürlich eine relativ skurrile Situation hier in diesem ohnehin schon relativ kleinen Wilmington, insgesamt waren es jetzt, glaube ich, 5 Tage, auf diesem Parkplatz zu stehen, den wir unter Journalisten jetzt schon den berühmtesten Parkplatz der Welt genannt haben. Das war eben schon sehr außergewöhnlich alles.
Stehen dann da alle Journalisten, also die ganze Welt, ist das ein Campingplatz?
Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Da standen tatsächlich auch so Dixie-Klos und manche amerikanische Korrespondentenkollegen hatten sogar Grills mit dabei und haben da ihre Würstchen draufgelegt, um ab und zu mal was zu essen zu haben zwischendurch. Und es war wirklich die ganze Weltpresse da versammelt. Also natürlich die amerikanischen Fernsehsender in großer Mannstärke, aber eben auch Teams aus aller Welt. Großbritannien habe ich gesehen, ein japanisches Team, das erst nicht reingekommen war, ganz traurig war es schon, weil die den weiten Weg gegangen waren und dann sind sie am Ende doch reingekommen. Also die ganze Weltpresse war auf diesem Parkplatz im kleinen Wilmington versammelt.
Dann gestern, so gegen 17.30 Uhr unserer Zeit, kamen die ersten Meldungen, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat. Wie war der Moment in Wilmington?
Ja, auch da standen wir gerade auf diesem berühmten Parkplatz und hörten plötzlich überall wirklich laute Jubelschreie aus irgendwelchen Autos und drumherum. Da war die Meldung eben gekommen, dass Joe Biden Pennsylvania gewonnen hat. Und viele Autos da, die vorbeifuhren, haben umgehend angefangen zu hupen. Diese Meldung hat sich sofort verbreitet wie ein Lauffeuer. Und ich glaube, für Joe Biden selbst war es besonders toll, dass ausgerechnet Pennsylvania ihm jetzt den Weg ins Weiße Haus bereitet hat. Denn er wurde ja in Pennsylvania geboren, auch wenn er hier in Wilmington lebt schon seit 50 Jahren. Aber hat eben in Pennsylvania seine ersten Lebensjahre verbracht und hat am Sonntag dort noch sein Elternhaus besucht mit seinen Enkeltöchtern und hat da einen Satz an die Wand geschrieben. Und der lautete: Von diesem Haus ins Weiße Haus mit der Gnade Gottes. Und ja, diese Voraussage, die er da getroffen hat, die ist jetzt tatsächlich in Erfüllung gegangen.
Dieses kleine Wilmington, dieser kleine Ort, der jetzt so groß rausgekommen ist in den letzten Tagen. Sie haben es mal mit Lüdenscheid verglichen, ja? Ist das so? Kennen da alle Joe?
Ja, hier kennt tatsächlich jeder Joe. Ich habe gerade vorhin, bevor wir unser Gespräch begonnen haben, noch durch Zufall mit jemandem gesprochen hier im Hotel, der inzwischen zwar in Chicago lebt, aber früher hier in Wilmington lebte, und der kennt ihn eben seit 35 Jahren, dieser Mann, mit dem ich mich unterhalten habe. Also egal, wen man hier anspricht, ich habe neulich ein Interview mit einer jungen Frau gemacht, wirklich völlig zufällig rausgepickt, die erzählte mir, sie hätte den schon mal am Strand getroffen, in Rehoboth, das ist hier so ein Ort, an dem Joe Biden auch ein Ferienhaus hat. Also jeder kennt den, und deswegen war es auch erstaunlich unaufgeregt in diesem Städtchen, hatte ich so das Gefühl. Bevor wir hier hinkamen, dachte ich, alle seien im Joe-Biden-Fieber. Aber das ist anscheinend so normal, den hier überall mal zu treffen, dass das für die Amerikaner hier in dieser Stadt kein Big Deal ist, sozusagen, wie man hier sagt. Keine große Sache.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind seit der Wahl in seiner Heimatstadt Wilmington auf dem Parkplatz. Und da hat er in der Nacht auch seine Rede gehalten. Die erste Rede als gewählter Präsident. Wie war der Auftritt?
Also die Rede war für mich persönlich relativ erwartbar. Er hat zur Einigung aufgerufen. Er hat gesagt, er möchte die Seele Amerikas heilen. Er hat auch gesagt, dass man zwar politisch Gegner sein kann, aber nicht sich feindselig gegenüberstehen sollte. Und hat eben auch die Gegenseite, also sprich die Wähler von Donald Trump, explizit gebeten, ihm eine Chance zu geben. Das war alles für mich erwartbar. Für mich gab es eigentlich einen besonderen magischen Moment, der passiert ist, als die Rede vorbei war. Da wurde nämlich ein Feuerwerk abgeschossen und Joe Biden hat inmitten dieses Trubels, habe ich ihn beobachtet, wie er sich mehrere Minuten lang ganz in Ruhe dieses Feuerwerk am Himmel angeschaut hat, mit leuchtenden Augen. Und dieser 77 Jahre alte Mann wirkte in diesem Moment für mich wie ein kleiner Junge, der sein Glück kaum fassen konnte, dass dieses Feuerwerk jetzt nur für ihn gezündet wurde. Und er schien diesen Moment ganz bewusst zu genießen und hat sich vielleicht nochmal vor Augen geführt, auch welchen weiten Lebensweg er zurückgelegt hat, nämlich von einem kleinen Jungen aus Scranton in Pennsylvania, der als Kind gestottert hat, nun zum 46. Präsidenten der USA. Und das zu sehen, wie er da in den Himmel guckte, das hat mich persönlich noch mehr berührt als die Rede selbst.
Und wie war so das Drumherum?
Ja, es durften offiziell, glaube ich, nur 360 Autos mit Anhängern von Joe Biden mit Fans auf diesen Parkplatz. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende ein bisschen mehr waren und es ist erstaunlich viel Stimmung dann doch aufgekommen. Viele hatten Fähnchen dabei. Was ich besonders schön fand, waren, dass ganze Familien dort waren, teilweise mit kleinen Kindern. Vor mir standen schwarze Amerikaner, die besonders toll fanden natürlich auch, dass Kamala Harris jetzt als erste schwarze Frau Vizepräsidentin wird. Und also es war erstaunlich atmosphärisch, muss ich sagen. Wir sind auch dann mal so da durch die Menge gegangen, schon ein bisschen dichter zusammen, glaube ich, als sie durften, aber alle haben eine Maske getragen. Und das war, glaube ich, von Joe Biden auch ganz bewusst so angelegt, dass er da keine Siegesfeier mit Tausenden von Menschen gemacht hat, sondern er wollte, glaube ich, auch im Rahmen dieser Siegesfeier zeigen, dass er die Corona-Ansteckungsgefahr sehr, sehr ernst nimmt und auch sozusagen vom Rahmen der Feier her wollte er da einen Gegenentwurf zu Donald Trump bieten.
Und die Sicherheitsvorkehrungen?
Ja, die waren enorm. Der Secret Service war überall. Es gab einen sogenannten Swipe im Vorfeld. Da kommen dann Bombenspürhunde und schnüffeln das ganze Fernsehequipment zum Beispiel ab, also unsere Kameras und so weiter. Man musste da durch Sicherheitsschleusen gehen wie am Flughafen, wurde ganz genau gefilzt. Und wie gesagt, es gab einen großen Zaun auch, der nochmal um diesen Parkplatz, auf dem die Bühne stand, herumgebildet wurde. Also man konnte da nicht einfach drauf fahren, sondern da wurden wirklich nur Autos zugelassen, die, glaube ich, im Vorfeld handverlesen wurden.
Joe Biden als President-elect, also als neuer gewählter Präsident, ist natürlich spannend, aber Sie haben sie schon angesprochen, auch spannend, die Frau an seiner Seite. Also Kamala Harris, die erste Frau als Vizepräsidentin, Eltern aus Jamaika und Indien eingewandert. Sie trägt vielleicht auch die berühmtesten Turnschuhe mittlerweile der Welt. Ja, sie hat immer diese coolen Teile an. Was hat sie letzte Nacht gemacht?
Ja, sie hat erstaunlicherweise auch eine sehr lange Rede gehalten. Das kannte ich so nicht. Ich habe mich dann erinnert an die Siegesfeier von Barack Obama. Da hat Joe Biden als da frisch gewählter Vizepräsident, glaube ich, nicht gesprochen. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass sie überhaupt spricht und auch sehr lange spricht. Sie ist selbst schon sehr präsidial aufgetreten. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass sie sich eben auch tatsächlich schon als, Kandidatin in Wartestellung begreift. Denn es wird ja spekuliert, dass Joe Biden vielleicht nur eine Amtszeit machen würde vor dem Hintergrund seines fortgeschrittenen Alters. Und sie hat einen Satz gesagt, der mir in Erinnerung geblieben ist, nämlich, dass jedes kleine Mädchen in Amerika heute Nacht zusehen sollte und inspiriert davon sein sollte, was alles möglich ist in diesem Land. Dass nämlich jetzt eben zum ersten Mal eine Frau, deren Eltern auch noch Einwanderer sind, Vizepräsidentin geworden ist. Das ist, glaube ich, eine große Inspiration für viele junge Mädchen hier.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben den Wahlkampf von Joe Biden verfolgt bis zum Finale in seiner Heimatstadt Wilmington. Da gestern die Siegesrede erlebt. Was ist er für ein Typ?
Also ich habe ja vorhin jemanden getroffen, der seit 35 Jahren mit ihm befreundet ist. Den habe ich auch direkt gefragt, was ist das denn für ein Typ? Und der sagte nur, Joe Biden ist extrem hilfsbereit und würde alles für jeden tun. Das waren seine Worte, also dass er eben extrem hilfsbereit sei. Aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist die herausragendste Eigenschaft von Joe Biden wohl sein Einfühlungsvermögen. Das hat wohl auch mit seiner Lebensgeschichte zu tun. Er musste ja einige Schicksalsschläge schon verwenden. Als er 29 Jahre alt war, sind seine damalige Frau und seine kleine Tochter bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Dann ist vor einigen Jahren sein Sohn mit 46 Jahren an einem Gehirntumor gestorben. Und ich glaube, dass ihn das sehr stark alles sensibilisiert hat, auch demütig gemacht hat. Und das konnte ich ein paar Mal schon beobachten, zuletzt im Vorwahlkampf in New Hampshire zum Beispiel, dass wirklich Menschen auch auf ihn zukommen und ihm dann von ihren Schicksalsschlägen erzählen. Und da konnte ich zum Beispiel beobachten, wie eine Frau ihm erzählte, dass sie gerade einen geliebten Menschen verloren hat. Und da hat Joe Biden sich wirklich, auch als die Kameras schon aus waren, die ganze Presse war eigentlich schon abgezogen, sich wirklich viele Minuten Zeit genommen und hat diese Frau umarmt und auf sie eingesprochen und gesagt, sie werde das schaffen, weil er es auch geschafft hat. Und ich glaube, dieses Trösten können und sich wirklich in die Menschen hineinzuversetzen und den Menschen zumindest das Gefühl zu geben, dass er sie versteht, das ist, glaube ich, eine ganz große Stärke von Joe Biden.
Sie haben ihn schon 2008 erlebt als Vizepräsident von Barack Obama. Das ging damals los, die Zeit mit den beiden. Heute ist er 77. Sein Alter ist immer Thema. Wenn Sie so vergleichen, wie hat er sich verändert?
Ja, also jeder verändert sich natürlich in 12 Jahren. Aber bei Joe Biden ist das schon ein deutlicher Unterschied spürbar. Er war damals wirklich viel dynamischer, sowohl was die ganze Körpersprache betrifft und den Gang, aber auch die Stimme und die Sprache. Man muss tatsächlich sagen, wenn man ihn jetzt über einen längeren Zeitraum beobachtet hat, dass Joe Biden sich sehr häufig verspricht, oft nach Worten sucht, auch wenn er vom Teleprompter abliest. Er verwechselt manchmal ja auch Dinge. Also einmal hat er sogar seine Frau und seine Schwester verwechselt auf der Bühne. Das fällt schon auf und das ist immer wieder ein großes Thema hier, nicht nur in den Medien, sondern auch wenn man mit den Menschen spricht, die ihn so erleben. Aber heute bei seiner Siegesrede war er in wirklich guter Form, das muss man auch sagen.
Barack Obama hat mal über ihn gesagt, also obwohl sie ja befreundet sind, unterschätzt nicht Joes Fähigkeit, Dinge zu versemmeln. Was versemmelt er denn mal gerne?
Naja, weil Sie Obama ansprechen, könnte ich da direkt ein Zitat bringen, was Joe Biden mal gesagt hat, noch zu seiner Zeit als Senator und der junge Barack Obama da gerade in den Senat eingezogen war. Da hat Joe Biden über Barack Obama gesagt, er sei der erste Afroamerikaner, der sauber sei, gut aussehend und wortgewandt. Das war natürlich ziemlich diskriminierend und despektierlich. Obama hat es ihm trotzdem verziehen und ihn noch zu seinem Vizepräsidenten gemacht. Aber Joe Biden ist dafür bekannt, immer auch gerne mal was auszuplaudern, was eigentlich noch nicht verkündet werden dürfte. Da gibt's auch ein Beispiel. Obama hatte sehr viel Zeit und Energie wohl darauf verwendet, ein Gesetz zu verabschieden zur Homo-Ehe. Wollte das groß zelebrieren im Weißen Haus und da ist Joe Biden ihm dann aber 2 Tage vorher schon zuvorgekommen und hat das irgendwem erzählt, dass das jetzt durch sei. Und Joe Biden selbst nimmt es aber mit Humor und auch mit Selbstironie und hat sich selbst einmal als Gaffe-Maschine bezeichnet, als Fettnäpfchen-Maschine.
Wenn man heute hier bei uns in die Presse guckt, also das ist fast nur Glück pur. So Schlagzeilen wie endlich oder die Erlösung. Jetzt geht's wieder um Amerika oder so klingt ein Präsident. Teilen Sie die Euphorie?
Nein, ich versuche da ganz bewusst emotional auch auf Distanz zu gehen, weil ich von Tag 1 meiner Korrespondentenzeit meine Aufgabe immer so verstanden habe, dass ich Amerika erkläre und nicht bewerte. Und deswegen habe ich auch immer mich sehr bemüht, immer beide Seiten zu zeigen. Und wenn wir Reportagen gemacht haben, zum Beispiel über Donald Trump oder über seine Unterstützer, dann habe ich sehr bewusst auch immer Unterstützer zu Wort kommen lassen, die nicht komplett ungebildet oder gar rassistisch sind, sondern ganz normale, auch herzensgute, sympathische Leute, die ganz plausible Gründe hatten, auch Donald Trump zu wählen. Und man darf nicht vergessen, 71 Millionen Amerikaner haben ihn auch dieses Mal gewählt. Und man kann natürlich aus deutscher Perspektive jetzt sagen, dass sich der Ton im transatlantischen Verhältnis wahrscheinlich wieder verbessern wird. Aber ich persönlich bin jetzt nicht euphorisch, sondern bin hier einfach als Berichterstatter, als Gast und muss deswegen neutral sein.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Normalerweise sind Sie ja in Washington. Als Journalist dann da im Weißen Haus. Also das Weiße Haus, das klingt so bombastisch. Ist es das auch?
Also es ist nicht bombastisch, was das Ausmaß angeht. Die meisten Leute, die davor stehen oder auch mal reinkommen, sind überrascht, dass es dann verhältnismäßig klein ist. Aber für mich persönlich war es bombastisch, als ich zum ersten Mal da reinkam. Man muss wissen, ich komme aus Iserlohn. Das ist eine kleine Stadt im Sauerland mit 100.000 Einwohnern. Und deswegen ist für mich da auch ein Traum in Erfüllung gegangen, überhaupt mal ins Weiße Haus zu kommen. Und ich erinnere mich eben noch sehr genau auch an diese ganzen geschichtsträchtigen Räume. Also ich gebe mal ein Beispiel vom East Room zum Beispiel. Das ist der größte Saal im Weißen Haus. Da gibt's große goldene Vorhänge und da werden immer die Staatsdiners veranstaltet. In diesem Raum sind schon Abraham Lincoln und John F. Kennedy nach ihrem Tod aufgebahrt worden oder Lyndon B. Johnson hat dort die Bürgerrechtsgesetze unterschrieben. Und ich weiß noch, wie ich da die erste Pressekonferenz dann damals mal von Donald Trump miterleben konnte. Ich saß da in der zweiten oder in der dritten Reihe, war da übrigens sehr überrascht, dass es fast keinen Unterschied gab in der Wirkung von Donald Trump zwischen Fernsehen und dem echten fleischlichen Donald Trump sozusagen, den ich da vor Augen hatte.
Das heißt?
Bei manchen, ja, es war 1:1 einfach, wirkte der genauso wie im Fernsehen. Bei Obama zum Beispiel, den ich auch ein paar Mal erleben konnte, hatte man irgendwie das Gefühl, einen Menschen vor sich zu haben, den man auch, weiß nicht, anfassen könnte oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es gab praktisch aus meiner Wahrnehmung gar keinen Unterschied zwischen dieser Kunstfigur Donald Trump und dem echten Donald Trump, der da vor einem stand. Also der wirkt einfach immer genauso, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt.
Der Raum, in dem die Pressekonferenzen normalerweise stattfinden, das ist ja ein relativ kleiner, oder? Wenn man das so richtig sieht im Fernsehen.
Ja, der ist sehr klein. Das war also dieser Raum, in dem sich der sogenannte Press Briefing Room befindet, war früher das Schwimmbad von Franklin D. Roosevelt. Das hat er sich da einbauen lassen. Irgendwann ist es dann umfunktioniert worden zum Presseraum und da gibt's gerade mal 7 Stuhlreihen mit jeweils 7 Sitzen. Also insgesamt gibt's nur 49 Sitze. Und die sind größtenteils schon reserviert, also in der ersten Reihe, da sind so kleine Schildchen dran, sitzen zum Beispiel AP, das ist eine Nachrichtenagentur, und die Agentur Reuters auch, CNN, NBC. Und so geht das dann fort und wir als ausländische Presse sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, Journalisten zweiter Klasse da im Weißen Haus. Wir dürfen nur einen dieser 49 Plätze einnehmen, wenn er gerade frei ist. Ansonsten müssen wir stehen während der Presse. Ist aber auch nicht schlimm, dann sieht man besser.
Haben Sie schon mal eine Frage gestellt?
Ja, ich glaube das war aber nicht im Weißen Haus. Das war, glaube ich, bei einem G7-Gipfel, wenn ich mich richtig erinnere.
Aber man hebt die Hand und wird drangenommen.
Ja, oft ist es ein bisschen chaotisch. Es wird eher so reingerufen und bei Trump ist es auch so, der kennt auch viele Journalisten dann genau und weiß auch, wer ihm irgendwie eher gewogene Fragen stellt. Uns ausländische Journalisten kennt er eben nicht, da muss man schon viel Glück haben, wenn man da mal drankommt.
Er hat ja auch Journalisten, bestimmte Journalisten, kritische Journalisten als Feind bezeichnet. Was macht das mit einem? Was ist das für ein Gefühl?
Ja, das ist ein komisches Gefühl, weil man das auch zu spüren bekommt, wenn man bei diesen Trump-Veranstaltungen, bei den Wahlkampfveranstaltungen war, dass die Menge von Menschen, die sich da befindet, einem auch feindselig gegenübersteht. Also die Presse ist meistens dann in einer großen Halle so in der Mitte, in so einem abgezäunten Bereich versammelt und Präsident Trump hat dann oft auch auf die Journalisten gezeigt und gesagt, da sind sie, die Fake News, die Lügenpresse, die Feinde des amerikanischen Volkes, und dann buhnen die Leute auch sehr und strecken auch gelegentlich mal den Mittelfinger aus oder werfen mal irgendwie mit einem Plastikbecher, und das ist schon ein eigenartiges Gefühl. Mir hat auch mal jemand gesagt, das ist aber jetzt schon länger her, den ich interviewt habe, der sagte dann am Ende, es ging irgendwie um Russland und darum, dass da ja Journalisten öfter mal ermordet werden. Und dann sagte der nur zu mir, ja, ist doch nicht schlimm, solche wie dich sollte man auch erschießen. Also das ist schon sehr feindselig irgendwie und man merkt einfach, dass das, was Präsident Trump sagt, eine Wirkung hinterlässt bei seinen Anhängern.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Tagelang wurde gezählt. Dann gestern, so gegen 17.30 Uhr, der Sender CNN verkündet als erstes, dass Joe Biden der neue Präsident werden wird. Das klang so.
CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th President of the United States.
CNN gestern ruft Joe Biden als neuen Präsidenten aus. Herr Burgert, es gibt keine offiziellen Zahlen. Ist das üblich, dass Fernsehsender den Gewinner küren?
Ja, das ist durchaus üblich. Die sind auch sehr vorsichtig und rufen in der Regel nicht jemanden zum Präsidenten aus, wenn sie nicht davon ausgehen, dass die Zahlen stimmen. Aber das offizielle Ergebnis, das liegt tatsächlich noch nicht vor. Und die eigentliche Wahl sozusagen findet ja dann eh auch im Wahlleute-Gremium statt.
Und es wird jetzt also noch weiter gezählt?
Es wird noch weiter gezählt. In Alaska zum Beispiel, habe ich durch Zufall gesehen vorhin, sind erst 56% der Stimmen ausgezählt. Also es wird bis zum Ende noch so weitergehen, aber man kann eben in den wahlentscheidenden Staaten inzwischen davon ausgehen, dass sich da am Endergebnis nichts mehr groß ändert.
CNN waren die Ersten. Wann sind denn Fox News gekommen, also so als Haussender von Donald Trump?
Die sind kurz darauf gekommen. Ist lustig, dass Sie fragen, denn ich habe nämlich dann auch direkt mal umgeschaltet und war ganz neugierig, ob die das jetzt auch schon melden würden und sozusagen eingestehen würden, dass Donald Trump verloren hat. Aber mir ist in den vergangenen Tagen ohnehin aufgefallen, dass der ja sogenannte Haussender von Donald Trump immer stärker auf Distanz zu ihm gegangen ist. Zuletzt nach dieser sehr denkwürdigen Pressekonferenz, die er da abgegeben hat, wo Donald Trump sich ja zum Sieger erklärt hat, noch einmal und ja den Demokraten Wahlbetrug vorgeworfen hat, die ganze Legitimität der Wahl in Frage gestellt hat. Und da war ich dann sehr überrascht zu sehen, dass ein Kommentator von Fox News im Presseraum des Weißen Hauses ganz deutlich davon gesprochen hat, dass der Präsident mit diesen Äußerungen an den Grundfesten der Demokratie rüttelt. Also selbst Fox News ist das eben in letzter Zeit zu weit gegangen, was sie da vom Präsidenten gesehen haben.
Und dann gab es vor zwei Tagen ja sogar die Situation, dass Donald Trump, das war wieder so ein Auftritt, wo er gesagt hat, er wäre der Sieger und man würde ihm die Wahl stehlen, das sei ein einziger Betrug. Da haben sich mehrere große Fernsehsender rausgetan, die haben die Übertragung abgebrochen. Haben die das vorher abgesprochen?
Das weiß ich nicht, ob die das abgesprochen haben, aber es ist ja inzwischen durchaus Usus, dass man nicht alles mehr so stehen lässt einfach. Also Twitter macht ja auch inzwischen Markierungen an bestimmte Tweets von Donald Trump, wo es heißt, dass dieser Inhalt ist irreführend oder die Fakten ließen sich nicht verifizieren. Ich kenne jetzt den Wortlaut nicht mehr ganz genau. Aber ich finde das ehrlich gesagt ziemlich konsequent, dass auch die Fernsehsender oder einige Fernsehsender bei so einem wichtigen Thema wie einer Präsidentschaftswahl, wo es ja wirklich um den Kernbestand der Demokratie geht und das Herz der Demokratie, dass man sagt, okay, nee, das lassen wir jetzt nicht einfach zu, dass da eine halbe Stunde Unwahrheiten verbreitet werden oder zumindest Vorwürfe verbreitet werden können, die so noch nicht belegbar sind, wie diesen vermeintlichen Wahlbetrug, von dem Donald Trump da immer spricht und für den es eben bis jetzt immer noch keine vom Weißen Haus präsentierten Belege gibt.
Die Sender, über die wir jetzt gesprochen haben, also sowohl CNN als auch Fox News, was mir da auffällt, da ist schon immer sehr viel Meinung. So öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der sich also so ein bisschen zurücknimmt, objektiv berichtet, gibt es sowas?
Also den gibt es, das ist aber eher was für Feinschmecker, ein Nischenphänomen. Beim Radio ist das NPR, also National Public Radio, oder im Fernsehen PBS. Aber das Mediensystem hier ist ein ganz anderes als in Deutschland. Und Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, weil ich glaube, diese Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, von der immer die Rede ist, hat ganz, ganz viel hier mit der Medienlandschaft zu tun. Sie sagten ja vorhin, dass es immer sehr viel um Meinung geht. Und das ist eben tatsächlich hier so bei den Privatsendern. Die haben festgestellt, Meinung und Krawall bringen Quote. Das funktioniert eben sehr stark alles nach der Logik des Entertainments. Und eine hohe Quote bringt eben hohe Werbeeinnahmen. Und deswegen hat sich eben CNN eher auf eine, sagen wir mal, liberale Haltung und Kommentierung verständigt, Fox News eher auf diese erzkonservative Schiene. Das führt dazu, dass viele Amerikaner nur noch das gucken, was ihre Meinung bestätigt. Das sind wie so Echokammern. Und man ist im Grunde gar nicht mehr so zugänglich dann für die Argumente des anderen. Man will sich immer nur selbst bestärken. Und ich glaube, das hat sehr stark zu dieser Polarisierung hier im Land beigetragen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In der Wahlnacht sind die USA unter Donald Trump offiziell aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Der nächste Präsident, Joe Biden, will wieder eintreten. Für ihr Buch Ausgeträumt Amerika sind sie einmal quer durchs Land gereist, waren da auch auf einer kleinen Insel in Alaska, die untergehen wird. 600 Menschen leben da. Und die Anreise war schon wild.
Ja, die war absolut wild. Es waren 12 Flugstunden insgesamt von Washington DC aus. Und die letzte Etappe, die haben wir in einer ganz, ganz kleinen und sehr wackeligen Propellermaschine zurückgelegt. Es ging da übers Meer und mitten im Meer tauchte plötzlich diese winzig kleine Insel auf, mit keinen richtigen Häusern. Es waren eher so Blechhütten, die man da sehen konnte. Und das war eben die Insel Saritschew mit der einen einzigen kleinen Stadt Shishmaref, auf der 600 Eskimos leben. Und diese Insel ist tatsächlich im wörtlichen Sinne vom Untergang bedroht, weil durch Stürme und Erosion und den steigenden Meeresspiegel jedes Jahr mehrere Meter Fläche dieser Insel verloren gehen. Also da bekommt man eben die Auswirkungen des Klimawandels ganz deutlich zu spüren.
Und wie sieht es da aus auf der Insel? Weil Sie sind ja da ein bisschen rumgefahren. Wobei ist man wahrscheinlich schnell rum, oder?
Ja, man ist sehr schnell rum. Da gab es auch nur wenige Autos. Die Menschen dort, die knatterten da mit diesen kleinen Quads rum. Das sind so Geländefahrzeuge. Und ehrlich gesagt, man stellt sich das Leben der Eskimos, und da muss ich jetzt kurz einfügen, in Deutschland ist es, glaube ich, nicht politisch korrekt, Eskimos zu sagen, aber die Menschen, mit denen wir dort gesprochen haben, haben selber von sich als Eskimo gesprochen und das voller Stolz, wollten mich sogar zum Ehren-Eskimo ernennen, deswegen werde ich jetzt auch weiterhin von Eskimos sprechen. Aber man stellt sich das immer so ein bisschen romantisch vor, nur diese Insel war sehr trostlos eigentlich, muss man sagen. Es herrschte große Armut, es lag viel Schrott herum, viel Müll, es gab wenig Arbeit. Man merkte irgendwie an der ganzen Atmosphäre, dass ja diese Insel tatsächlich in jederlei Hinsicht vom Untergang bedroht ist.
Und da haben Sie Esau getroffen, 19 Jahre alt, Umweltaktivist. Wofür kämpft er?
Ja, Esau kämpft darum, erstmal aufmerksam zu machen auf das Schicksal seiner Insel sozusagen im Kleinen, aber auch auf die Existenz des Klimawandels, auch des menschengemachten Klimawandels insgesamt. Das war ja während der Präsidentschaft Donald Trumps immer wieder auch in Frage gestellt worden, ob es das überhaupt gibt. Dieser Esau war ein beeindruckender junger Mann, der selbst zum Aktivisten geworden ist, weil sein Onkel zum Opfer des Klimawandels geworden ist. Er hat mir erzählt, dass sein Onkel immer Robben gejagt hat und mit seinem Schneemobil über so zugefrorenes Eis gefahren ist. Aber in einem Jahr war das Eis so dünn geworden durch die steigenden Temperaturen, dass dieser Onkel eingebrochen ist mit seinem Schneemobil und dann ertrunken ist. Und das war ein traumatisierendes Erlebnis für diesen jungen Mann Esau. Und deswegen hat er sich eben vorgenommen, auf das Phänomen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Und er war sogar dann in Paris dabei, als das Klimaabkommen dort unterzeichnet worden ist. Hat sogar von Barack Obama damals eine Weihnachtskarte bekommen, weil er so engagiert ist.
Wenn das Klima so eine große Rolle spielt für Alaska, dann ist es erstaunlich, dass da die Republikaner so weit vorne liegen.
Ja, man könnte damit Brecht sprechen und sagen, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Alaska lebt natürlich auch sehr stark von der Energieförderung oder auch zum Beispiel vom Tourismus, von Kreuzfahrtschiffen. Ich habe da einige Menschen auch gesprochen, gerade in Anchorage, das ist so eine Industriestadt, die gesagt haben, dass es ganz wichtig ist, dass weiter da auch Energie gefördert wird. Und dass man große Handelsschiffe und Kreuzfahrtschiffe durch die Gegend schickt. Also die Wirtschaft steht da eben, glaube ich, bei vielen Menschen Nummer eins, weil sie um ihre Jobs fürchten. Das könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Republikaner da so stark sind. Und die Republikaner sind ja auch insgesamt in ländlichen Regionen sehr stark. Wenn man sich die amerikanische Landkarte jetzt nach der Wahl anguckt und die rote Farbe eben ja für die Republikaner steht und die blaue für die Demokraten, dann sieht man eben, dass die Republikaner vor allen Dingen in ländlichen Regionen punkten können, während die Demokraten in den Städten stark sind.
Und wie wichtig ist Joe Biden, die Klimapolitik?
Die ist ihm sehr wichtig. Er möchte ja auch ins Pariser Klimaabkommen zurückkehren. Ich habe witzigerweise bei der Wahlparty auf diesem Parkplatz vorhin jemanden kennengelernt, der mir erzählte, dass er im Innenministerium auch für solche Umweltschutzfragen mal zuständig war. Und den habe ich dann direkt gefragt, ob sich das denn alles so zurückdrehen lässt, was Donald Trump da in den vergangenen 4 Jahren veranlasst hat. Das ist ja nicht nur der Austritt aus dem Klimaabkommen, sondern er hat ja auch Budgets gekürzt bei der Umweltbehörde zum Beispiel, hat zahlreiche Nationalparks entweiht und da zum Beispiel Ölbohrungen freigegeben. Und dieser Experte, der gleichzeitig Biden-Anhänger ist, der sagte vorhin, dass das doch leichter möglich sei, auch diese Sachen wieder zurückzudrehen, als ich es jetzt erwartet hatte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind in den letzten Jahren viel im Land rumgereist und suchen in Ihrem Buch den amerikanischen Traum von Arizona bis Alaska. Wie sieht der aus?
Also die Definition, die ich immer wieder höre, ist, dass wenn man hart genug arbeitet und sich dann an die Regeln hält, dass man es dann sozusagen zu bescheidenem Wohlstand bringen kann und seine Ziele erreichen kann. Das ist so, glaube ich, der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich viele Amerikaner einigen können, aber eben auch vielleicht, dass alles möglich ist in diesem Land.
Gibt es diesen Traum noch?
Ja, also wenn man sich die Wahlfeierlichkeiten heute von Joe Biden und Kamala Harris anguckt, dann könnte man sagen, ihn gibt es noch. Kamala Harris, wir haben ja drüber gesprochen, über ihre Biografie als Tochter eines Jamaikaners und einer Inderin, die hier eingewandert sind, ist sie jetzt Vizepräsidentin geworden, ist die erste Frau. Sie hat selbst gesagt, sie sei der lebende Beweis, dass der amerikanische Traum noch existiert. Aber ehrlich gesagt ist meine Beobachtung, dass es immer schwieriger wird, diesen amerikanischen Traum zu erreichen. Das fängt schon mit dem Bildungssystem an. Hier zu studieren ist in der Regel, wenn man kein Stipendium hat, sehr, sehr teuer. Das können sich nur noch wenige Menschen leisten. Oder man muss große Kredite aufnehmen, die man dann schon mit ins Berufsleben nimmt. Der Wettbewerb ist unglaublich hart geworden. Die Arbeitslosigkeit ist ja jetzt auch Corona-bedingt extrem hoch hier in den USA. Das Gefälle zwischen Arm und Reich ist einfach extrem groß. Und mein Gefühl ist, wenn man aus bescheidenen Verhältnissen kommt hier in diesem Land, dass man viel, viel, viel schlechtere Startbedingungen hat, eben gerade durch dieses ja teilweise unfaire Bildungssystem, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Also ich würde sagen, es gibt den amerikanischen Traum noch in Einzelfällen, aber es ist nicht mehr so wie in den 60er, 70er, 80er Jahren, dass das für die breite Masse möglich ist.
Für uns sind auch einige Punkte schwer zu verstehen. Also zum Beispiel die Abneigung gegen Obamacare, ja gegen diese Krankenversicherung. Und jetzt auch gerade Corona-bedingt brauchen sie viele. Warum da diese Ablehnung?
Ich glaube, das hat mit der Vorstellung und dem Ideal der Freiheit zu tun. Viele Amerikaner wollen sich einfach nicht vorschreiben lassen, ob sie sich versichern müssen oder nicht, selbst wenn ihnen das zum Nachteil gereicht. Und die Prämien sind eben oft hoch und die Amerikaner möchten selbst entscheiden können, ob sie das Risiko eingehen, vielleicht dann ihre Arztrechnung nicht bezahlen zu können, im Zweifel und Haus und Hof zu verlieren. Aber sie möchten nicht dazu gezwungen werden, eine bestimmte Summe im Monat aufzuwenden für diese Krankenversicherung. Das ist eine komplett andere, risikofreudigere Mentalität, als wir das aus Deutschland kennen.
Dann der andere Punkt. Warum dieser unbedingte Wunsch nach Waffen?
Ich glaube, das steckt den Amerikanern so ein bisschen in ihrer DNA. Das kommt vielleicht aus diesem Pioniergeist durch die Eroberung des Westens hier, dass man sich verteidigen möchte. Das ist so historisch gewachsen. Es ist ja auch im zweiten Zusatzartikel der Verfassung garantiert sogar das Recht, Waffen zu besitzen und zu tragen. Und man pocht eben auf dieses Recht. Aber was mir unbegreiflich ist, dass alles, was über die Selbstverteidigung hinausgeht, auch hier so erlaubt ist. Also ich habe ja durchaus Verständnis dafür, wenn man auf einer Ranch lebt in Arizona, wo weit und breit keine Polizeiwache in der Nähe ist, dass man sich dann vielleicht einen kleinen Revolver unters Kopfkissen legt. Das macht in der Region, in der ich aufgewachsen bin, im Sauerland, auch noch mancher. Aber hier kann man ja tatsächlich diese Sturmgewehre kaufen, teilweise im Baumarkt. AR-15 ist so ein Modell, was hier sehr geläufig ist. Das ist eigentlich eine Kriegswaffe. Und das wird hier immer noch an Menschen verkauft, die sogar psychische Krankheiten haben. Und das kann ich eben einfach nicht verstehen, warum hier diese Gewehre, mit denen man in kurzer Zeit viele Menschen töten kann, warum die hier einfach so über den Ladentisch gehen dürfen.
Im Sauerland hat man Revolver unterm Kopfkissen, da wo sie herkommen.
Jetzt habe ich vielleicht zu viel verraten, aber ich weiß tatsächlich, dass meine Oma, die mitten im Wald lebt, zumindest früher mal, glaube ich, eine Schrotflinte im Kleiderschrank stehen hatte. Ich glaube, die hat sie inzwischen aber abgegeben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Knapp 75 Millionen Wähler für Joe Biden. Er wird kommen. Er will die amerikanische Seele retten. Das ist ein großer Satz. Kann er das?
Also ich halte das fast für eine Mission Impossible, eine unlösbare Aufgabe. Und als ich heute auf diesem Parkplatz die Rede von Joe Biden verfolgte, da habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt auch noch an die Siegesrede von Obama damals im Jahr 2008, der ja auch schon versprochen hatte, die Nation zu versöhnen. Und in Wirklichkeit ist die Spaltung ja auch während der Präsidentschaft Obamas sogar noch schlimmer geworden am Ende. Also ich glaube, Joe Biden steht da vor einer irre großen Aufgabe. Wir haben ja vorhin über die Medienlandschaft hier gesprochen, die dazu beigetragen hat, dass das Land so gespalten ist. Dieser Wahlkampf selbst, der übrigens von beiden Seiten auch sehr aggressiv geführt wurde, hat das auch nochmal weiter vorangetrieben. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt nicht besonders optimistisch, auch wenn man sich die Zusammensetzung des Kongresses anguckt, also Senat und Repräsentantenhaus. Die Kandidaten der beiden Parteien sind teilweise so extrem, die sind zu Kompromissen gar nicht mehr in der Lage gewesen in den letzten 4 Jahren. Es steht eben tatsächlich zu befürchten, dass diese feindselige Haltung der beiden politischen Lager sowohl in der Gesellschaft, aber auch in der Politik bestehen bleibt und auch an Joe Biden mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung da nicht viel gegen machen kann.
Symbolisch für die Fronten ist eine Straße in Philadelphia. Haben wir gesehen, auf der einen Seite Trump-Fans, auf der anderen Biden-Anhänger, dazwischen Polizisten. Die nächsten Tage, könnten die unruhig werden?
Ja, das weiß man in diesem Land ja nie so genau. Ich bin erstmal beruhigt, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Größeres passiert ist. Donald Trump hatte ja seine Unterstützer regelrecht dazu aufgefordert, die Wahllokale zu überwachen und zu gucken, dass auch alles mit rechten Dingen zugeht. Ich habe kürzlich eine Reportage gemacht über so eine Milizengruppe namens Proud Boys, die ich auch gefragt habe sogar, ob sie denn unruhig würden, wenn sie das Gefühl hätten, dass bei der Wahl irgendwas schiefläuft, ob sie dann vielleicht auch mit Waffen sozusagen in den Kampf ziehen würden für ihren Präsidenten. Das haben sie bejaht. Deswegen bin ich jetzt erstmal froh, dass obwohl Präsident Trump ja behauptet, dass es da Unregelmäßigkeiten und Wahlbetrug gibt, dass es noch nicht geknallt hat. Aber man weiß in diesem Land eben nie, ob das auch so bleibt. Und manchmal habe ich das Gefühl, man lebt hier auf einem Pulverfass und ein einziger Funke würde reichen, um das alles hier zur Explosion zu bringen.
Stand jetzt müsste Donald Trump am 20. Januar 2021 aus dem Weißen Haus ausziehen. Es wird schon viel spekuliert, ob man ihn vielleicht daraus tragen muss. Was meinen Sie?
Ja, wirklich schwer zu sagen, denn wenn es bei Donald Trump in den letzten 4 Jahren eine große Kontinuitätslinie gab, dann ist das ja seine Unberechenbarkeit. Es kann sein, dass er morgen seine Niederlage eingesteht. Es kann aber auch sein, dass er prozessiert und klagt bis zum geht nicht mehr und vielleicht auch nicht bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten überhaupt erscheint. Es ist wirklich extrem schwer absehbar, was er tut. Es wird vielleicht auch ein bisschen davon abhängen, wie sich namhafte Republikaner im Kongress verhalten, ob die Druck auf ihn ausüben, ob sie glauben, dass es vielleicht auch ihnen schaden könnte, wenn der Präsident da nicht weicht. Also es ist im Moment tatsächlich noch ein bisschen früh, um das vorherzusagen.
Der ARD-Fernsehjournalist Jan-Philipp Burgard aus Wilmington im US-Bundesstaat Delaware in SWR 1 Leute. Herr Burgard, ich danke Ihnen sehr fürs Aufbleiben. Und Sie, was machen Sie jetzt? Verlassen Sie den Parkplatz?
Ja, jetzt nach 5 Tagen ist meine Aufgabe als Parkplatzwächter endlich beendet.
Das heißt, demnächst sehen wir Sie wieder in der Tagesschau, in den Tagesthemen und Sie haben das Weiße Haus im Hintergrund. Ist auch nicht so schlecht.
Ja, genau, das ist auch schon. Und wir sind ja insgesamt 4 Korrespondenten hier und wir sind ja auch immer viel auf Reisen. Für den Weltspiegel zum Beispiel. Insofern stehen wir auch nicht immer nur vom Weißen Haus rum, sondern sind viel im Land unterwegs, um mit den Menschen zu sprechen, um spannende Themen zu entdecken, dass wir da so Einblicke ins ganze Land bieten können.
Vielen Dank und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
Danke, Frau Steinbusch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.